107 in Berlin, 88,4 Megahertz.
Seite der Vitamine.
Willkommen im Salatschatten, willkommen zu einer Stunde Verstehen wollender Weltschau, die natürlich nach Gaza blickt. Einen ungewöhnlich heftigen und gut vorbereiteten Angriff der Hamas hat es gegeben, fast am 50. Jahrestag des Yom Kippur-Krieges. Eine symbolische Aktion, aber gleich so eine, die in den Dimensionen einer Kriegserklärung an Israel gleichkommt. Was hat die Hamas dazu bewogen? Was war ihr Kalkül? Denn davon sollte man ausgehen, wenn 2.000 bis 5.000 Raketen abgefeuert werden und keinesfalls nur die selbstgebastelten Qassam, was man an der Entfernung der getroffenen Ziele ablesen kann. Viele Menschen müssen an den Vorbereitungen beteiligt gewesen sein. Das war keine spontane Tat eifernder Gruppen. Viel wird spekuliert, der globale Kontext bemüht, nach Nutznießern gesucht. Selbst ob die Aktion von Israel zugelassen wurde, hatte man debattiert. Drumherum natürlich wie immer der übliche Hooliganismus, der dort nichts am Werk sehen will als entweder antisemitischen Wahn oder eben einen Befreiungskampf. Ein wenig Gedankensortierung hatte das Gespräch von Nadim mit Moshe Zuckermann geleistet, das bei 99:1 zu hören war. Davon gibt's heute zwei nicht sehr präzise ausgesuchte Ausschnitte. Das ganze Audio kann man sich anhören auf YouTube oder Fireside FM. Anschließend gibt es wieder mal einen Beitrag von Herbert Auinger, diesmal zum Unterschied zwischen Verstehen und Rechtfertigen in der Kriegsbesprechung.
Herzlich willkommen zu 99:1. Wir machen heute unsere erste, ja, richtige Folge zu den Ereignissen in Israel und Gaza. Dazu haben wir Moshe Zuckermann eingeladen. Ich hatte noch einen Kommentar, der einfach nur darauf hinausgeht, dass es wahrscheinlich auch genau darum ging, einfach zu zeigen, dass mit der Hamas und mit Gaza nebenan unter Besatzung, wie sie halt jetzt seit 16 Jahren ist, ein friedliches Zusammenleben auf diese Art und Weise nicht möglich ist. Ne? Und
das, ja, lass mich mal dazu was sagen. Ich meine, es ist, ich hoffe, klar geworden aus dem, was ich bis jetzt sage, das zentrale Problem und der Elefant im Raum ist die Besatzung. Und die Besatzung hat im Westjordanland die Bedeutung einer direkten Besatzung des Okkupationsregimes. Und die Besatzung ist aber auch sozusagen die Macht, die Israel über Gaza hat und so weiter. Und da muss man wirklich sagen, wo sich die PLO konziliant erwiesen hat und im Grunde genommen auch bereit war, auf irgendwelche Deals mit Israel einzugehen. Wobei natürlich also Israel von vornherein nie daran gedacht hat, irgendwie der PLO so entgegenzukommen, dass der PLO die Möglichkeit gegeben wird, irgendwie in der Richtung, an der Richtung eines palästinensischen Staates zu wirken. Bei Netanyahu heißt es ja immer wieder, er will ja gar nicht den Konflikt lösen, er will ihn nur verwalten. Mhm. Bei der Hamas sieht es ganz anders aus. Und da muss man sagen, und so werden sich das vermutlich auch einige Leute, die Hamas-Anhänger sind, vielleicht auch in der arabischen Welt, vielleicht sogar unter Palästinensern, von mir aus auch in Deutschland, die sagen, naja, die Einzigen, die etwas wie Israel an Paré bieten, beziehungsweise versuchen, Israel entgegenzuwirken, also Widerstand leisten, ist die Hamas. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, dass wenn man sieht, dass was die Hamas jetzt angerichtet hat am 7. Oktober und was da noch irgendwie als Kriegshandlung gilt, also ich meine, das sind Szenen, die man gar nicht irgendwie beschreiben kann, ihr werdet sie vermutlich gesehen haben, da ist natürlich eine ganze Menge dann vertan worden an dem, was hätte als ein Erfolg der Hamas ausgehen können.
Also ja. Also ich meine, am Ende ist es ja, deswegen war ich auch vorher gerade auf den Kommentar eingegangen und habe gesagt, was offensichtlich ist, ist, dass die Hamas nicht diese, es sollen ja insgesamt 1500 Kämpfer oder so erledigt worden sein in Israel, zumindest sagt das Israel so, ne? Also 1500 Kämpfer sind rein und ganz offensichtlich haben die sich nicht nur militärische Ziele ausgesucht. Das war nicht deren Aufgabe, das war nicht deren Plan. Und dass man da dann davon reden kann, dass das Ziel schon Terror war und eben diese psychologische Schwächung, ja, also dieses mit uns müsst ihr rechnen, uns könnt ihr nicht einfach nur zur Seite stellen. Also lese ich da auf jeden Fall raus. Eine Frage zu Israel hätte ich vielleicht noch, weil wir dafür auch schon ein paar Folgen mit dir gemacht hatten, deswegen vielleicht anknüpfend an diese Folgen. Und da geht es natürlich um diese innenpolitischen Diskussionen in Israel. Vieles geht hier in Deutschland da eigentlich verloren, was da gerade passiert rund um die Einheitsregierung und Nicht-Einheitsregierung und so weiter. Und davor gab es ja auch dieses ganze Ding mit der Justizreform und der neuen ultrarechten Regierung, die da eigentlich gerne den Staat so modulieren möchte, dass sie da freiere Hand hat. Kannst du da einschätzen, was das jetzt für Auswirkungen haben wird auf diesen Konflikt?
Naja, also erstmal die Protestbewegung, die jetzt 9 Monate lang im Grunde genommen das israelische Dasein bestimmt hat, indem es auch die Regierung in Schach gehalten hat. Und die Regierung wollte ja, wie gesagt, eine Justizreform durchboxen, die im Grunde genommen nichts anderes war als ein Staatsstreich. Das heißt also eine Auflösung der Gewaltenteilung und eine Schwächung der Justiz übrigens unter anderem auch, damit Netanyahu sein Privatinteresse verfolgen kann und seinen Prozess sozusagen dann irgendwie aus der Welt schaffen will. Also es gab ja diese Bewegung, die ist im Moment total erlahmt. Von der kann man nicht sagen, dass es gibt. Es ist ganz interessant, dass gerade die Leute, die gegen Netanyahu protestiert haben, einige von denen, jetzt wo die Regierung so funktionsunfähig sich erwiesen hat, dass diese Leute gerade dann angefangen haben, Nahrung zu beschaffen und Lebensmittel zu beschaffen und alles, was man braucht, dass gerade die Leute, die verschrien waren, als die Verräter, das heißt also, es ist wirklich ein Paradox, was da jetzt, wie sich die Sachen umgekippt ist. Was ich hoffen kann, ist, dass wenn der Krieg vorbei ist und wann er vorbei sein wird, das steht in den Sternen, denn wenn es zur Bodeninitiative kommen soll und wenn Israel das erreichen will, was es dauernd proklamiert, dass es erreichen will, dann kann es lange, lange Monate dauern. Und wenn das der Fall sein sollte, dann hoffe ich sehr, dass, also nachdem der Krieg dann vorbei sein wird, dass das passiert, was nach dem Yom Kippur-Krieg, nach dem Oktoberkrieg von 1973 passiert ist, dass nämlich eine riesen Protestbewegung, eine politische Protestbewegung gegen die damalige Regierung sich konsolidiert hat und so aktiv geworden ist, dass sie in der Tat dazu geführt hat, dass die Regierung von Golda Meir und späterhin von Rabin gestürzt worden sind und im Grunde genommen die Arbeitspartei damals ausgespielt hatte. Das heißt also, damals mehr oder weniger ad acta gelegt worden ist und 2-3 Jahre später kam dann der Likud an die Regierung. Ich hoffe, dass nicht mit denselben Zielen, aber dass damit diese Regierung, die jetzt das alles bewirkt hat und auf jeden Fall einen Teil der Schuld hat oder die zentrale Schuld hat an dem, was passiert ist, dass die dann durch eine Riesenprotestbewegung dann liquidiert wird. Also dann, dass sie so in die Enge getrieben wird, dass es zu Neuwahlen kommt. Und wenn es zu Neuwahlen kommt, glaube ich, ist ziemlich klar, wird Netanyahu und seine Koalition nicht mehr da sein. Das sage ich jetzt und habe jetzt eine Prophezeiung abgegeben. Und das kann natürlich genau umgekehrt sein, dass der Mann dann, der ja wirklich ein Magier ist in seiner Perfidität, dass er schafft, selbst noch dieses Versagen noch irgendwie in einen Erfolg umzumünzen.
Kommen wir mal zu Hamas. Du hast auch schon erzählt, ja, was die Hamas ist, auch so ein bisschen, warum sie eigentlich existiert, also was ihr Zweck ist. Hast auch schon ein bisschen spekuliert, warum, was sie da eigentlich vorhatten. Jetzt vielleicht einmal ganz konkret zu den Geiseln. Das wird ja als großes Verbrechen auch angeklagt. Das ist auch ganz, ganz großes Thema in Europa und natürlich in Israel auch. Das ist ständig dort, den habe ich übrigens auch gesehen, als ich letzte Woche noch da war, ständig im Fernsehen und Leute machen sich natürlich auch extrem Sorgen. Ich glaube, gerade gestern kam ein Video aus Gaza von der Hamas, von einer israelischen Geisel, die da vor laufender Kamera sagte, dass es ihr zumindest gut ginge und dass sie bittet darum, dass die Leute quasi sie da rausholen. Was bezwecken die Leute mit diesen Geiseln? Was wollen die damit erreichen?
Naja, man muss unterscheiden. Die Hamas selber will, und das ist eine Sache, die wir bis jetzt nicht erwähnt haben, es gibt so und so viele, ich glaube tausend und also einige tausend Gefangene in den israelischen Gefängnissen, Militärgefängnissen von Hamas-Leuten. Das heißt Leute, die irgendwie eingedrungen sind und die geschlappt worden sind und Terrorakte vereitelt worden sind und so weiter und so fort. Also im Großen und Ganzen wollen sie sie natürlich befreien, aber sie unterscheiden auch zwischen dem, was sie jetzt unmittelbar haben können, dass nämlich ältere Leute und auch Frauen, die unter den palästinensischen Gefangenen in Israel sind, dass die freigegeben werden dafür, dass sie die älteren Leute unter den Juden, die dort sind, Frauen und Kinder dann freigelassen werden. Das ist also die eine Sache, die jetzt im Moment angepeilt wird. Und das ist das, was man versucht, jetzt aus Europa und auch aus Amerika irgendwie einen Deal herzustellen, dass zumindest also diese Leute humanitär, wie man das nennt, erstmal freigelassen werden und so weiter. Dann wäre also diese junge Dame auch dabei, die jetzt in diesem Video von der Hamas erschienen ist. Die wichtigere Sache für die Hamas ist, dass das Gros der Hamas-Kämpfer bzw. Terroristen, die in israelischen Gefängnissen sind, dass die freikommen. Und dafür musste man natürlich eine Riesenquantität an israelischen Soldaten bzw. an Männern, die prinzipiell auch noch einen Reservedienst machen können und so weiter, einfach gefangen nehmen. Wenn man daran denkt, wie viel vor einigen Jahren Israel bereit war, freizugeben, um den Gilad Shalit, also den israelischen Soldaten, der damals gefangen gehalten worden ist, da sind, glaube ich, 1000, wie viel waren das, 300 und so weiter, Leute, teilweise auch Leute, die jetzt irgendwie Hamas-Führer sind, also in den militärischen Operationen auch beteiligt gewesen sind, dass man versucht hat, die herauszukriegen und die hat man rausgekriegt. Und wenn es jetzt nicht nur an Gilad Shalit ist, sondern eben eine Quantität an Dings, es geht an die 200, es sind für manche vielleicht sogar noch mehr als 200, dann hat man natürlich also Karten in der Hand, wie man sich sie nie hat erhoffen können. Also darum geht es mit diesen Geiseln. Vor allem die Befreiung von Hamas-Leuten, die in israelischen Militärgefängnissen sitzen. Das ist auch ein Akt, der mehr oder weniger der PLO gegenüber besagt, wir haben sie dann befreit, nicht ihr. Das heißt, ihr habt sie nicht frei bekommen, sondern wir. Das ist die ganze Zeit auch die Profilierung der Hamas gegenüber der PLO. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sagen, dass es das ist, warum die eben so heterogen und so plural vorgegangen sind, indem, wenn sie alles mitgenommen, warum haben sie kleine Kinder mitgenommen, warum haben sie Frauen mitgenommen und so weiter. Es ist eben dieses Humanitäre auf der einen Seite, also welchen Austausch macht man auf der Ebene, und die ganz große Quantität, die dann sagt, ihr wollt eure Gefangenen zurückhaben, dann müsst ihr dafür alle freilassen, die wir haben wollen.
Okay, kommen wir nochmal kurz zurück zu den Beweggründen der Hamas. Eine Sache, die hier fast überall eigentlich das Narrativ ist, ist, dass die Hamas einfach antisemitisch ist, dass das die treibende, der Antisemitismus, die treibende Motivation hinter den Taten der Hamas ist, Hass gegen Juden. Deswegen sind die da auch rein und haben einfach alles abgeknallt und abgeballert, was sie sehen konnten. Und da würde ich einfach gern mal wissen, was du dazu sagst, zu diesem Narrativ.
Ich halte dieses Narrativ für ein typisch deutsches Narrativ. Und es ist wieder, ich muss man jedes Mal wirklich also an mich halten, wenn ich das höre. Die Hamas muss gar nicht antisemitisch sein. Oder die Palästinenser müssen gar nicht antisemitisch sein, um Israelis bzw. jüdische Israelis zu hassen. Die sind unter Okkupation und Hamas hat schon so viel unter Israel gelitten. Israel hat auch unter Hamas gelitten, aber vor allen Dingen, da muss man gar nicht irgendwie großartig etwas an Antijudaismus an den Tag legen. Deshalb ist auch dieser ganze Begriff des israelbezogenen Antisemitismus ja nichts anderes als der Versuch, Israel-Kritik abzuwehren. Die Hamas braucht gar nicht irgendwie antisemitisch zu sein, um jüdische israelische Staatsbürger zu hassen. Die Tatsache, dass sie nachher auch noch so bestialisch sind, Babys zu nehmen und die aufzudotzen beziehungsweise zu köpfen und so weiter und so fort, das ist schon wieder eine Art von Bestialität, die man ja gar nicht mit Antisemitismus zu tun hat, sondern auch mit einer Haltung in einem Notfall beziehungsweise
so ein Amoklauf fast eigentlich.
Ja, fast ein Amoklauf, würde ich sagen. Ja. Die Sache ist die, dass diese ganze Sache mit dem Antisemitismus, das ist ein deutscher Diskurs. Wir müssen jetzt irgendwie, wo wir gesehen haben, was die fähig sind anzurichten, dann müssen wir auch jetzt dafür sorgen, dass Palästinenser oder wer auch immer in Deutschland nicht mehr demonstrieren dürfen, nicht mehr irgendwelche solche Sendungen machen dürfen, wie im Moment machen und so weiter und so fort. Ich möchte mir dazu eine Sache sagen. Wenn es darum geht, ist, was man in Kriegssituationen manchmal macht, da könnte ich Sachen erzählen von dem Yom Kippur-Krieg und vor allem auch von dem Sechstagekrieg, das heißt dem 67er-Krieg, was teilweise israelische Soldaten, wie sie sich vergangen haben an syrische Soldaten und so weiter. Ich will das jetzt nicht beschreiben. Leute, die in der Brutalität sind, und nichts ist brutaler als ein Krieg. Leute, die in einer in einem Exzess der Brutalität sind, verlieren ja auch sehr oft ihre Kontrolle. Die Tatsache, dass bei der Hamas jetzt hinzu noch kamen Sachen, die man so noch nie gekannt hat, hat etwas mit ihrer Brutalität und ihrer Bestialität zu tun, aber hat aber nichts mit Antisemitismus per se zu tun. Weil ich das sagen muss, das, was man Israel bezogen Antisemitismus nennt, ist ja nichts anderes als das Resultat des Konfliktes, den es zwischen Araber und Juden schon seit über 100 Jahren gibt. Und dieser Konflikt hängt damit zusammen, dass Juden irgendwie in das, was sie als ihr Land der Urväter ansehen, eines Tages gekommen sind und angefangen haben zu kolonisieren. Und die Araber haben gesagt, wir brauchen dieses Element nicht. Später kamen noch die ganzen Elemente, wie die Kolonialmächte irgendwie auch das instrumentalisiert haben. Aber wenn wir jetzt reden von Arabern und von Juden, gibt es seit 100 Jahren einen Hass bzw. eine Gegnerschaft, die auch hasserfüllt ist, die in bestimmten Situationen dann zum Schlimmsten führt. Dafür muss man nicht antisemitisch sein. Das heißt, Araber waren in der präzionistischen Zeit nicht besonders judenfeindlich. Ganz im Gegenteil, judenfeindlich waren immer die Christen. Die haben ja auch sowohl in den Kreuzritterzeiten als auch später in der Inquisition, als auch später in den Pogromen und so weiter, das Schlimmste an Juden verbrochen. Der Holocaust ist ja nicht in der arabischen Welt ausgebrochen, der ist ausgebrochen in Europa. Der ist in Deutschland ausgebrochen, beziehungsweise dann in Polen und so weiter. Das Verhältnis von Juden und Arabern, von Juden und Moslems, in den muslimischen Ländern vor dem Zionismus war eigentlich ein, ich meine, es waren immer, die Juden waren zweite Klasse, aber sie waren immerhin geduldete Nachbarn und es gab sehr gute Beziehungen auch zwischen. Das heißt also, irgendwie jetzt von einem spezifisch arabischen Antisemitismus zu reden, ist natürlich das, was man für den deutschen Diskurs braucht, hat aber, glaube ich, auch nichts damit zu tun, wie das die Israelis sehen. Keiner redet hier von der Hamas als antisemitisch.
Ja.
In Israel redet niemand von der, man redet von sie als bestialisch, man redet von denen als brutal, als
Daesh, schlimmer als ISIS und so weiter, das sagen die schon.
Niemand, ISIS und so weiter, keiner redet von denen als antisemitisch.
Ja.
Was allerdings, heute Abend ist der Olaf Scholz nach Israel gekommen Dann hat der Netanyahu genau gewusst, was für ein Codewort er anwenden muss, damit der Scholz, dass er zu Scholz, also in einer Rede, die gehalten hat, wo Scholz auch mit dabei war, hatte gesprochen, Hamas sind die neuen Nazis. Für deutsche Ohren hat dann Netanyahu gesagt, sind das Nazis. Aber das sagt er nicht, wenn er mit Amerika oder mit England oder mit Frankreich redet. Das heißt also, auch da wird schon wieder instrumentalisiert mit diesen Begriffen. Nein, ich halte das nicht für einen antisemitischen Akt. Ich halte das für einen Akt von einem bestialischen Hass, der jetzt mittlerweile übrigens auch mit einer bestialischen Reaktion auch. Ich meine, die Tatsache, dass man viel eleganter aussieht, also wenn man solche Kampfflugzeuge sieht und irgendwie durch irgendwelche Videofilme dann irgendwelche Puff, Puff, Puff sieht. Ich weiß nicht, was jetzt rauskommt. Ja, heute Abend ist berichtet worden, dass irgendwie auch ein Krankenhaus getroffen worden ist und dass da, ich weiß noch nicht, ob das stimmt oder nicht stimmt, aber ich weiß jetzt schon zu sagen, dass eine ganze Menge zivile Leute aus dem Gazastreifen umgekommen sind. Das ist natürlich viel eleganter, wenn man das mit einem Flugzeug macht und nicht irgendwie mit einem Schwert irgendwie einen Kopf abhackt. Aber ich meine, bei so einer Bombe, die eine Tonne schwer ist, dann kommen eben eine ganze Menge Leute. Und wenn man dann sagt, Kollateralschaden und so weiter, dann ist man natürlich viel mit einem guten Begriff dran, aber sehr viel humaner ist, dann ist man dabei ja auch nicht. Also ich meine, wenn man da eine Sache noch, die ganz, 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 ganz wichtig ist, die wir gar nicht erwähnt haben noch, das hätte als erstes kommen müssen. Wer die Hamas aufgebaut hat, das ist Israel. In den 80er Jahren hat man die Hamas, um sie gegen die PLO auszuspielen, PLO säkular oder quasi säkular, Hamas ist religiös, dass man diese religiöse Kräfte schürt. Man hat sie teilweise auch indirekt finanziert, man hat sie aufgebaut. Und immer wieder, wenn es zu einem Waffengang zwischen Israel und Hamas gekommen ist, hat man immer wieder darauf geachtet, dass die Hamas nicht stürzt. Das heißt also, dass die Hamas-Regierung nicht stürzt. Und das war vor allem die Politik von Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu ist derjenige, der immer gesagt hat, die Hamas ist die Garantie dafür, dass kein palästinensischer Staat zustande kommt. Denn wenn die PLO bereit war, Konzessionen zu machen, damit es zum palästinensischen Staat kommt, die Hamas war immer die Garantie dafür, dass es nicht zu einem palästinensischen Staat kommt. Deshalb ist sie auch immer von Israel unterstützt worden. Und das ist eine Sache, die man auch immer bedenken muss. Ich meine, dass Geschichte auch dialektisch abläuft und so weiter und die Geister, die man sehr oft ruft, die wird man nicht wieder los. Aber das muss auch mit erwähnt werden. Die Hamas ist letztendlich auch eine Erfindung von Israel.
Ja, es gibt Berichte darüber, wie die Hamas seit 2018, seit diesem sogenannten Great March of Return, als die Leute damals zu den Grenzen hingelaufen sind in Gaza, dass sie seit 2018 wiederholt probiert hatte, die Regierung in Israel wirklich dahin zu bringen, dass sie endlich akzeptieren, dass Gaza unter der Leitung Hamas dieser Mini-Palästinenser-Staat wird, also dass dass Hamas quasi als regierungssouverän anerkannt wird. Die haben tatsächlich dann sogar Briefe auf Hebräisch an Netanyahu geschrieben und die wurden natürlich von der Israel-Seite einfach komplett ignoriert. Und vor diesem Kontext kann man, glaube ich, dann auch eher anders verstehen, was hier passiert ist. Das war eine Aktion, die nicht ignoriert werden kann, in diesem Sinn, ja, zumindest. Vielleicht noch eine Sache, vielleicht zu dem Hintergrund, weil das auch immer wieder kommt, zumindest in Kreisen, wo die Leute sich so ein bisschen mit auskennen, ist diese Geschichte mit dem saudi-arabischen Deal. Da wird oft gesagt, ja, die Hamas, die hätte das jetzt gemacht, um zu verhindern, dass es eine Annäherung zwischen Israel und den arabischen Ländern gäbe. Da ist ja dieser saudi-arabische Deal mit den Amerikanern in der Luft geschwebt. Und das hätte die Hamas nicht sehen wollen, gesteuert von dem Iran natürlich, hat sie dann diese Aktion gemacht, auf dass die Saudis sich da zurückziehen. Das ist ja tatsächlich auch passiert. Die Saudis haben sich da jetzt zurückgezogen. Was hältst du von diesem Narrativ?
Ich glaube, das ist nicht nur ein Narrativ. Es gibt ja im Moment eine geopolitische, also auch innerarabisch beziehungsweise in der nicht-jüdischen, nicht-israelischen Welt, eine geopolitische Konstellation. Es gibt ja zwischen Saudi-Arabien, so wie es zwischen Irak und Iran früher die große Kollision gegeben hat, gibt es heute natürlich also in dem Versuch irgendwie die Hegemonie in dieser Region zu erlangen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Natürlich also eine Kollision, die nicht heute erst beginnt, sondern die gab es schon längere Zeit. Die Iraner sind dabei schon länger irgendwie sich auch also ihre Konstellation so aufzubauen, dass sie beispielsweise die Hezbollah als einen Vorposten und auch indirekt auch die Bewaffnung und die Unterstützung von der Hamas aufgebaut haben, haben auch mit Syrien dann kooperiert, damit die Hezbollah auch mit Waffen bedient werden können. Saudi-Arabien, der ja ein Teil der Weltwirtschaft ist, also ich meine, ohne Arabien, ohne saudisches Öl kann im Moment noch die Weltwirtschaft sehr bald, so wie wir es nach dem 73er Krieg gesehen haben, was die Ölstaaten gesagt haben, wir machen jetzt eine Ölreduzierung und mit einmal war die Weltkrise, also die ökonomische Weltkrise da. Ich weiß nicht, ob du damals schon geboren warst, aber jedenfalls gab es damals diese ganz große Kriege danach. Also das ist nicht nur ein Narrativ, sondern das war auch der Versuch, sozusagen die Annäherung von Israel und Saudi-Arabien, sprich die Annäherung von Amerika und Saudi-Arabien an Israel, zu unterminieren. Ich glaube durchaus, dass das auch ein Teil der Erwägung, zumindest die Erwägung von Iran in der Instrumentalisierung des Hamas gewesen ist. Dass das nicht unbedingt sich dann manifestiert in dem, was dann am 7. Oktober passiert ist, in der Art und Weise, wie das konkret sich dann aussieht, ist eine Sache. Geopolitisch ist aber das durchaus ein Teil der Konstellation, das würde ich auch so sehen.
Deutschland war seit jeher eigentlich immer mehr oder minder fanatisch Israel-solidarisch. Und jetzt wird halt gesagt, das ist ganz klar, die Hamas wäre zu weit gegangen, Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung, vor allem in Deutschland, nie wieder Auschwitz. Also wirklich die totale Reduktion dieses Krieges auf die antisemitische Hamas und ihren Judenhass. Und ohne die, wenn es die Hamas nicht gäbe, dann gäbe es gar keine Probleme quasi eigentlich. Ja. Was kann man, ich weiß, du hast es auch schon gesagt, Moshe, du willst es wiederholen, aber was kann man diesen Linken sagen?
Ich will das nochmal wiederholen. Erstens ist es klar, dass du gerade es auch beschrieben hast. Das sind deutsche Befindlichkeiten. Das heißt, Nazis haben an Juden im 20. Jahrhundert verbrochen, was sie verbrochen haben. Und deshalb will man sich mit Israel solidarisieren. Aber mit Israel solidarisieren heißt ja nicht, sich mit Juden solidarisieren, sondern mit Israel. Und dann ist die große Frage, mit was für einem Israel solidarisiert ihr euch? Wenn ihr gerade davon redet, dass die Regierung im Moment eben die Regierung eines geschlagenen Landes sind, das ist die Regierung, die dieses Land selber die Bevölkerung oder Teile dieser Bevölkerung ein Jahr lang mehr oder weniger in alle verjagen wollten, also die Regierung abgeschafft wissen wollen. Israel hat im Moment eine Regierung, die rechtsradikalste ist, die man je gehabt hat. Da sind Kahnisten dabei, da sind Faschisten dabei. Da wird eine Alltagsrhetorik auch im Parlament zelebriert, die wirklich nicht anders als rassistischer Faschismus zu bezeichnen ist. Mit so einem Israel will sich an Linke oder Linke in Deutschland solidarisieren, weil Deutschland sozusagen irgendwie als seine Raison ansieht, irgendwie Israels... Israel war gar nicht im Moment in seiner Existenz bedroht. Also was will man mehr oder weniger denn jetzt irgendwie großartig in der Solidarität denn besagen? Was will denn der Scholz, wenn er hierher kommt, bekunden? Was er hätte nicht in Berlin auch bekunden sollen? Warum ist er hergekommen, um sich anzuhören von Netanyahu, dass Hamas die neuen Nazis sind? Übrigens, Netanyahu, wie gesagt, hat das nur dem Scholz gesagt. Den anderen hat er nicht von Nazis geredet. Also er weiß genau, welche Knöpfe er drücken muss. Also um das jetzt nochmal klarzulegen, wenn Linke sich mit Israel solidarisieren, müssen sie sich auch ganz genau Rechenschaft darüber ablegen, mit was für einem Israel solidarisieren sie sich. Es ist ein Israel, das schon seit vielen Jahrzehnten nicht demokratisch sein kann, solange es eine Okkupation behält. Es ist ein Israel, das im Moment auch innerisraelisch ist. Es ist doch eine Tatsache, dass große Teile der israelischen Bevölkerung sich heute gegen diese Regierung stellen, weil hier dabei ist ein antidemokratischer Staatsstreich durchgeführt. Und mit so einem Israel will man sich solidarisieren. Und noch ein Israel, das irgendwie, um jetzt irgendwie die große Reaktion gegen die Monstrosität, die jetzt am 7. Oktober passiert ist, dann irgendwie selber völkerrechtswidrig anfängt, sich in Gang zu setzen und so weiter. Also Linke dieser Art sind mir immer schon suspekt gewesen. Und ich muss auch sagen, die Linke, also die Partei der Linken in Deutschland sehr oft, weil sie wieder sozusagen koalitionsfähig und wählbar werden wollten, mussten sich sozusagen durch dieses Filter sind sie Israel solidarisch oder nicht. Solange Linke meinen, dass sie ihre eigene Identität nur gewinnen können, indem sie sich solidarisieren mit einem Israel, das so aussieht wie das momentane Israel, dann sind das auch für mich keine Linke.
Und dann gibt es die anderen Linken, die ja auf der anderen Seite stehen und die sich solidarisieren, natürlich dann in Palästina, teilweise dann auch wirklich direkt mit Hamas. Die Hamas, die behauptet ja selber, sie greife gar keine Zivilisten an, ja, und konfrontiert dann, wenn man diese Linken dann konfrontiert mit den offensichtlichen Angriffen auf die Zivilbevölkerung, das ist offensichtlich, sagen die dann ja, das wären alles Siedler, Siedler kann man nicht als Zivilisten betrachten, die wären auch alle militärisch ausgebildet, deswegen sind das legitime Ziele. Und dann gibt es einige Linke und auch pro-palästinensische Gruppen, die genau dieses Narrativ der Hamas dann auch übernehmen und damit diese Angriffe auch, ja, implizit rechtfertigen. Israel sei ein siedlerkolonialer Staat. Jede Form von Widerstand gegen diesen sei damit legitim. Südafrika und Algerien, die hätten auch nie sich befreien können von kolonialer Herrschaft ohne so brutale Gewalt. Da gab es auch Verbrechen. Ja, und manche gehen dann wirklich so weit und bezeichnen die Hamas selbst als antikoloniale Freiheitskämpfer, Widerstandskämpfer, mit denen man Solidarität zeigen sollte. Was kann man diesen Linken sagen?
Naja, das sind die Linke, die wir natürlich also so abstrahieren, dass sie gar nicht verstehen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben. Also die Hamas, bei alledem, dass sie über die Monstrosität des 7. Oktober hinaus, von vornherein kann man sagen, eine Fundamental-Linke, die sich mit einer fundamental-religiösen Gruppe oder beziehungsweise Bewegung identifizieren, sind für mich also merkwürdig, denn ein Teil von links sein war für mich auch immer säkular sein. Das heißt also aus Trennung von Staat und Religion, dass die Religion ja nie wieder irgendwie zu Plattform wird, mit der man sozusagen dann politisch agiert. Das ist also eines unserer Krankheiten hier, dass Trennung von Religion und Staat nicht stattgefunden hat. Und die Tatsache ist dann, dass wir dann diese ganzen nationalreligiösen Faschisten bei uns haben. Hamas greift keine Bürger an, Zivilbürger an, was das für ein Gerede. Wir wissen die Leute nicht, was hier eigentlich passiert. Hamas, weil sie eben nicht fähig ist, sich mit dem Militär auseinanderzusetzen, weil Israel eine militärische Übermacht darstellt, greift vor allem Bürger an. Die ganzen Kibbuzim und Ortschaften dort an der Grenze von Dings, das sind nicht irgendwelche Siedler. Das sind gerade übrigens, wenn man von denen redet, von denen, die also am allerschlimmsten dabei weggekommen sind, das sind eigentlich eher friedensbewegte Kibbuzim, also von linke Kibbuzim, die eher die Nachbarschaft mit dem Gaza angestrebt haben, die zum großen Teil auch wirklich in den Friedensbewegungen gewesen sind, die dann irgendwie als die Siedler darzustellen, die in dem Westjordanland leben, das ist doch totaler Quatsch, das ist doch totaler Blödsinn. Die sind aber die Hauptopfer der Angriffe von der Hamas. In dem Moment, wo Hamas sich profilieren will, werden erstmal diese Kibbuzim und Ortschaften, die sie jetzt aber auch so zerstört haben, dass die Leute meinen, wir gehen da nicht wieder zurück. Also das ist noch ein extra Thema, das wir nicht beredet haben, wie viel Zerstörung dort an Infrastruktur nicht nur auf Seiten der Hamas stattgefunden hat, sondern auch auf Seiten der Israelis. Also was da noch alles wird wieder aufgebaut werden soll. Man muss auch wissen, mit wem man sich solidarisiert, wenn man sich mit Hamas solidarisiert. Das ist antikoloniale Bewegung. Das heißt also, jeder, der in irgendeiner Weise gegen einen abstrakt formulierten Kolonialismus agiert, kann selber irgendwie selber Antisemit oder kann selber irgendwie Faschist sein oder selber, indem man dagegen agiert, dann ist es schon irgendwie ein großer Antikolonialist und so weiter. Ich halte das wirklich für einen Umgang auch mit den Kategorien, mit den politischen Kategorien dessen, was links ist und so weiter, von denen ich also nicht sehr viel halte. Das ist ja genauso die Sache, die man sagt, der Siedlerkolonialismus des Zionismus gehört abgeschafft. Das bedeutet, dass der Staat Israel abgeschafft wird, denn er basiert ja auf dem Kolonialismus von links. Was soll denn das jetzt genau heißen? Also was soll das heißen? Was bieten diese Leute an, dass man den Staat Israel abschafft oder was? Versuchen die jetzt zu sagen, dass man jetzt irgendwie Israel so zerbomben soll, beziehungsweise dass Babysköpfe so abgesäbelt werden sollen, damit der Siedlerkolonialismus des historischen Zionismus irgendwie aus der Welt geschaffen wird. Es geht doch eher um konkrete Probleme von Kollektivitäten, die Lebenswelten haben und so weiter. Die gilt es zu lösen. Da muss man genau wissen, mit wem man sich solidarisiert, und zwar nicht abstrakt solidarisiert, sondern sich auch genau fragt, was sind denn das für Leute, mit denen ich dann meine, genauso wie ich nicht erwarte von denen, die irgendwie sich mit Juden solidarisieren, dass sie sich mit irgendwelchen Faschisten im Westjordanland, also mit jüdischen Faschisten im Jordan solidarisieren, ist Hamas für mich wirklich nun bei Gott nicht eine, bei Gott muss man dazu noch sagen, ja, bei Gott keine Bewegung, mit der ich mich als ein säkular denkender oder als Atheist irgendwie in irgendeiner Weise solidarisieren kann. Also Leute, die irgendwie Politik aus einem Gottesglauben machen, worin sind sie denn besser als diejenigen, die im Westjordanland sagen, das Land kann nicht zurückgegeben, weil es Gott verheißenes Land ist. Also alle die irgendwie, die eine Telefonverbindung zu Gott haben und damit irgendwie dann Politik machen, sind für meine Begriffe hätten sie für jeden Linken tabu zu sein, aber offenbar haben Deutsche da ihre eigenen Vorstellungen davon, was links zu sein hat.
Okay, dann haben sich jetzt noch ein paar Fragen in den Kommentaren, ein buntes Potpourri an Fragen in den Kommentaren gesammelt. Die können wir vielleicht jetzt nochmal kurz durchgehen und dann langsam zum Schluss kommen, Moshe. Wir haben es noch.
Nicht langsam, allmählich zum Schluss.
Allmählich zum Schluss kommen, genau. Wir haben auch noch keinen Alarm gehört, insofern hatten wir Glück gehabt anscheinend.
Ja. Ich wünsche wieder mal einen halbwegs passablen Nachmittag. Kein Kommentar auf Sendung am Mikrofon, wie immer Herbert Auinger. Das Thema heute ist natürlich die aktuelle Kriegsmeinungsbildung unter dem speziellen Gesichtspunkt erklären und oder rechtfertigen oder was. Im Standard vom 17. Oktober ist ein für die aktuelle Meinungslandschaft doch bemerkenswerter Text erschienen, auf den ich mich nun beziehen möchte. Die Überschrift erinnert an einen trivialen Umstand. Zitat: Israel und die Palästinenser erklären ist nicht rechtfertigen. Ende. Ja, stimmt, denn etwas zu erklären, das heißt, den Grund einer Sache, eines Phänomens zu ermitteln, seine Bestimmungen kenntlich zu machen. Wenn das gelingt, dann weiß man, womit man es zu tun hat. Im allgemeinen Sprachgebrauch und in den Wissenschaften ist eine Erklärung der Versuch, die Ursachen eines beobachteten Sachverhalts oder Phänomens durch Darlegung seiner Zusammenhänge verständlich zu machen. Nicht nur die Ursachen übrigens, sondern schon das Phänomen selber. Das ist eine Erklärung. Eine Rechtfertigung hat ein ganz anderes Anliegen. Eine Rechtfertigung befasst sich mit der Frage, ob ein Sachverhalt, ein Phänomen mit moralischen Maßstäben oder mit rechtlichen Setzungen übereinstimmt oder nicht. Da sind also zwei Momente zu unterscheiden, einmal die Sache selbst und die unabhängig davon existierenden Gesetze oder Moralismen, die innerstaatlichen oder völkerrechtlichen Vorschriften bzw. die Werte, auf die sich jeweils berufen wird. Das ist der Unterschied zwischen Verstehen im Sinn von Bescheid wissen, sich auskennen und Verständnis haben im Sinn von etwas billigen oder zumindest moralisch verständlich finden. Bemerkenswert ist die Betonung dieser Trivialität höchstens, weil alle Welt, wenn es um Krieg geht, an Erklärungen ziemlich desinteressiert ist und sich stattdessen um Rechtfertigungen bzw. Verurteilungen bemüht. Und jeder Inhaber eines durchschnittlichen Gedächtnisses kann sich womöglich daran erinnern, dass mit moralischen und völkerrechtlichen Setzungen sehr interessengeleitet, daher selektiv und situationselastisch umgegangen wird, von den Profis der staatlichen Gewaltausübung ebenso wie von den machtlosen Dilettanten an der Seitenlinie, wenn die alle sich ans Rechtfertigen oder Verurteilen machen. Also zum Krieg. Der erwähnte Kommentar von Jérôme Segal enthält unter anderem auch den positiven Grund des Kriegs der Hamas. Der besteht nämlich im Recht der Palästinenser auf Selbstbestimmung und echte politische Souveränität. Segal, der Autor, meint es allerdings ganz anders. dieses Recht sei ein Weg zum Frieden, wenn der Krieg vorbei sei, bloß ist damit dann ohnehin alles entschieden. Und jeder anders gemeinte Hinweis auf das Recht der Palästinenser auf einen Staat stellt sich heute natürlich ins Abseits, denn die Grundlosigkeit, die Sinn- und die Zwecklosigkeit des Terrors der Hamas gehört zu den normativ gehandelten Sprachregelungen. Da wird mit dem Verbot von Rechtfertigungen alles erschlagen, was nicht nach 3 Sekunden als Rechtfertigung Israels kenntlich ist. Weil der palästinensische Terror durch nichts zu rechtfertigen ist, ist alles an israelischen Antworten gerechtfertigt, präventiv. Aha. Die Entmenschlichung des Feindes als Tiere gehört da auf beiden Seiten allemal dazu, ebenso wie jede Menge passender Stillblüten. Herausgegriffen eine, Zitat, für einen Sieg über die Hamas muss Israel eigene moralische Standards brechen. Aha, sehr praktisch, solche Standards, die genau dann nicht gelten, wenn es darauf ankäme. Aber gut, das ist ohnehin die übliche, die normale Stellung zur Moral, zu dem, was sich gehört. Normale, moralische Grundsätze sind super, alle, gemeint ist, alle anderen sollten sich daran halten. Für sich selber erteilt dann jeder, ob Individuum oder Staat, zumindest eine Ausnahmegenehmigung. So geht Moral als die übliche, die ganz normale Heuchelei. Zum Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser auf einen eigenen Staat. Handelt es sich denn bei den Palästinensern überhaupt um ein Volk, das dieses Recht hat? Das wird bekanntlich öfter angezweifelt oder gleich bestritten, aber die Antwort ist eindeutig ja. Und wie jedes anständige Volk ist auch das palästinensische ein Resultat der Gewalt. Allerdings nicht einer Gewalt über sich, da wollen die ja erst hin. Dieses Volk ist ein Ergebnis der Kooperation von fremder, israelischer und arabischer Gewalt über und gegen die Palästinenser. Die sind die Schicksalsgemeinschaft derer, die niemand haben will. Es ist daran zu erinnern, dass einige der schlimmsten Massaker an Palästinensern außerhalb Israels zu verorten sind, in Jordanien und im Libanon. Nach dem schwarzen September in Jordanien hat sich dann eine Terrororganisation benannt und die Massaker in den Flüchtlingslagern Sabra und Shatila waren seinerzeit ziemlich spektakulär. Ich spare mir die Ausführungen. In der Mitschrift, wie immer, auf cba.fro.at, Podcast kein Kommentar, gibt es dann diesbezüglich noch Literaturhinweise. Wie dem auch sei, die Vorstellung, angesichts der arabischen Staaten in der Umgebung müsste es doch dort auch ein Plätzchen für Palästinenser geben, die formuliert ein rassistisches Ideal, das in Israel durchaus verbreitet ist, nämlich dass es sich bei den Arabern um einen eigenen, völkisch homogenen und daher gleichgestrickten Menschenschlag handle, der deswegen auch Palästinenser mit offenen Armen aufnehmen müsste, praktisch auch so solidarisch sein müsste, wie das in den üblichen Lippenbekenntnissen passiert. Ja nun, auch die real existierenden arabischen Staaten sind Staaten, die national kalkulieren, sich innen- und außenpolitisch nach ihren Kriterien positionieren und dementsprechend die palästinensischen Flüchtlinge je nach Bedarf als anti-israelische Manövriermasse benutzen oder auch nicht, beziehungsweise immer weniger. Bekanntlich riegelt ja nicht nur Israel den Gazastreifen ab, auch Ägypten tut das. In den Hintergrundinformationen über den Angriff der Hamas gerade jetzt fällt selten der Hinweis auf die anstehende und nun verzögerte Aussöhnung Israels mit Saudi-Arabien, womit wohl auch der verlogene Umgang der arabischen Staaten mit den Rechten des palästinensischen Volkes an ein Ende kommt. Anders, denn als völlig substanzloser diplomatischer Titel hat die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung schon länger nicht mehr existiert und mit der Regierungsbeteiligung der nach israelischen Kriterien antipalästinensischen Rassisten nimmt die Siedlerexpansion in den besetzten Gebieten ordentlich Fahrt auf und die längst praktisch betriebene Kein-Staaten-Lösung für Palästinenser wird immer offizieller. In dem Artikel äußert Jerome Segal, dem zitierten Artikel, äußert er sich so: Erinnern wir uns an die Frage, wo sind unsere Soldaten? 3/4 der Einheiten waren im Westjordanland stationiert, um die 500.000 Siedler zu schützen, die das Land der Palästinenser unter Missachtung des Völkerrechts besetzt halten und um die gewalttätigen Übergriffe einzudämmen, die dieselben Siedler in palästinensischen Dörfern verüben. Gut, das ist alles bekannt. Da kann sich jeder informieren, der es bezweifelt. Den Kampf der Palästinenser um ihren Staat gibt es als Kampf zweier Linien. Hamas in Gaza und die Fatah im Westjordanland unterscheiden sich in der Strategie, mit der sie für die Rechte der Palästinenser eintreten. Aus der totalen Unterlegenheit gegenüber dem wohlausgestatteten und nach allen Regeln bürgerlicher Politik funktionierenden Israel hat die PLO-Führung schon vor Jahren den praktischen Schluss gezogen, dass eine palästinensische Staatsgründung gegen Israel unmöglich ist. Die als aussichtslos verworfene Gewalt zur Etablierung eines Subjekts palästinensischer Hoheit, das versucht die Abbas-Fraktion dadurch zu kompensieren, dass sie sich mit dem Verzicht auf Gewalt gegen Israel die israelische Anerkennung als Verhandlungspartner, legitimer Vertreter der Palästinenser und als Kern des Staates Palästina erkauft. Wie weit sie es damit gebracht hat, ist nicht nur der Hamas bekannt. Abgesehen von einem seinerzeitigen Friedensnobelpreis für Arafat hat die Fatah faktisch und auch formell immer größere Teile des früheren Kerns des Staates Palästina aufgegeben. Weil sich ihr Eintreten für einen eigenen Staat an den politischen Prozess mit Israel geknüpft und verbunden hat, dadurch hat Fatah faktisch alles anerkannt, was Israel zwischenzeitlich an Fakten geschaffen und an Ansprüchen radikalisiert hat. Die Frage der Rückkehr der Flüchtlinge seit der israelischen Staatsgründung, die hat sie ebenso aus dem Verkehr gezogen wie ihren Anspruch auf das vollständige Territorium in den Grenzen von 1967 und so weiter und so fort. Als Führung der palästinensischen Autonomiebehörde spielt Fatah obendrein und wohl dosiert die Rolle des aktiven Aufpassers und damit des Erfüllungsgehilfen der israelischen Besatzungsmacht, die sich auf diese Weise eines Teils des Verwaltungsaufwands entledigt und sich ansonsten von nichts abhalten lässt. Für die Hamas sind Verhandlungen mit Israel nicht nur durch das Ergebnis längst blamiert, sie kommen von vornherein einem Aufgeben der nationalen Sache gleich. Für diese Mannschaft ist Gewalt nicht nur eine Methode, sondern die Sache selbst. Eigenstaatlichkeit ist ja nichts anderes als die fraglos gültige Zuordnung von Leuten zu ihrer obrigkeitlichen Gewalt, welche damit alle anderen Obrigkeiten von diesem Verhältnis und aus diesem Territorium ausschließt und ihnen die Anerkennung der eigenen exklusiven Einheit von Staat und Volk abverlangt. Das im Kontext naheliegende Beispiel ist die israelische Staatswerdung. Ein Gewaltmonopol herstellen heißt nichts anderes, als alle konkurrierenden Ansprüche und Subjekte niederzumachen und sich so durchzusetzen. Gewaltfreiheit ist in dem Verständnis nicht bloß die unzulängliche, blamierte Methode, sondern von vornherein die Kapitulation. Hamas wird folgerichtig nicht daran irre, dass bei jeder gewaltsamen Auseinandersetzung mit ihrem Gegner immer schon feststeht, dass sie praktisch militärisch keine nur annähernd gleichwertigen Mittel entgegensetzen kann. Sie ist der Militärmaschinerie Israels hoffnungslos unterlegen und diese Ohnmacht wird dann gern moralisch gegen sie verwendet. Wer kämpft, obwohl er keine Chance hat, der ist dann wohl irre, von religiöser Todessehnsucht oder dem Bedürfnis nach Jungfrauen im Paradies getrieben. Vom Standpunkt der Palästinenser, die für ihre nationale Freiheit kämpfend leben und sterben, hat das alles aber sehr viel Sinn. Sie machen auf ihre Weise ernst mit dem sehr modernen, überhaupt nicht religiösen und altertümlichen, sehr modernen, allseits anerkannten Standpunkt, dass der Mensch nichts ist ohne seinen Staat, der ihm seine Rechte sichert und er daher gar nicht anders kann, als dafür zu kämpfen, alternativlos. Die eigenen Toten beweisen dann auch nicht die Rücksichtslosigkeit seines Staatsgründungsprogramms, sondern sie belegen die Größe und Erhabenheit der Sache, für die sie gestorben sind. Sie wurden nicht benutzt und verheizt, sie haben sich geopfert für den höchsten Wert für die Nation und beweisen so deren Absolutheit. Die Opfer sind Märtyrer, sie sterben für den Rechtsanspruch auf eine eigene palästinensische Herrschaft, der sich momentan nur im Kampf erfüllt. Ein Kampf, der sich inzwischen auf die Demonstration des Rechts und des Willens zum Kampf auf einen Staat zusammenkürzt, ohne Bezug auf ein Ergebnis wie etwa ein befreites Territorium oder sowas. Deswegen erklärt die Hamas angesichts der Toten, Verletzten und Obdachlosen, dass das Stattfinden des Kampfs schon der Erfolg ist, weil er belegt, dass das Recht auf den eigenen Staat nicht totzukriegen ist, sondern unausrottbar existiert, solange noch ein Palästinenser lebt. Die Erfolgskriterien der Hamas enthalten schon die totale Ohnmacht. Sie nehmen die israelischen Sprachregelungen von der existenziellen Bedrohung auf und die Zerstörung in Gaza als Beleg, wie bedroht Israel sein muss, um so zu reagieren. Der makabre Erfolg besteht darin, dass sich Hamas als Kriegspartei betätigt hat und Israel zum Krieg zwingen konnte, wo sich Israel mit der gefährdeten Existenz des Staates rechtfertigt, um die Notwendigkeit der Vernichtung seiner Feinde zu bekunden. Da zieht Hamas daraus die Sicherheit, dass Israel nicht umhinkommt, sich mit ihr auseinanderzusetzen. Offenbar kann Israel sich nicht anders behaupten als durch Massaker an der palästinensischen Bevölkerung. Dazu passt es dann auch, wenn Hamas und ansässige und auswärtige Anhänger palästinensischer Freiheit die Schönheit des Opfers zelebrieren. Der Wahn zeugt von der nationalen Reife der Beteiligten. Der Staatsgründungswille, der Anspruch auf die eigene Herrschaft, ist ihr Recht, das sich im Tod durch Kampf manifestiert. Staatsmänner und solche, die es werden wollen, sind bekanntlich bereit, alles für ihr geliebtes Volk zu opfern und wenn es sein muss, das Volk auch. Die Kriege um Gaza haben dann jeweils bisher mit indirekten Verhandlungen und auf diese Weise mit einem Stück Anerkennung von Hamas geendet. Wenn es nach der israelischen Regierung geht, ist das aktuelle allerdings auch das letzte Gefecht. Wie immer zwischendurch der Hinweis, dass alles ist nachzuhören und nachzulesen ein bisschen ausführlicher auf cba.fro.at, Podcast, kein Kommentar. Zwischendurch, Zwischentitel, der Staat ist das Menschenrecht. Wenn das mit der Grund und Zweck und Sinnlosigkeit des Terrors denn bloß so wäre, dann wäre die Sache schnell erledigt oder gar nicht in Gang gekommen. Denn wer lässt sich denn schon umbringen beim Vorhaben, andere grundlos umzubringen? Es ist viel schlimmer. Sogar der Terror und die Bestialitäten und die Gräueltaten der Hamas haben einen Zweck. Und für diesen Zweck existiert ein militärisch-psychologischer Fachausdruck. Der heißt Shock and Awe. Auf Deutsch Schrecken und Furcht. In dem Fall Shock and Awe durch militärisch hoffnungslos Unterlegene. Falls das mit dem durchschnittlichen Gedächtnis nicht so hinhaut, ein Suchbefehl oder ein Besuch auf Wikipedia sollte genügen. Shock and Awe. Die Freiheitsterroristen der Hamas machen jedenfalls, wie erwähnt, auf ihre Weise ernst mit dem sehr modernen anerkannten Standpunkt, dass der Mensch nichts ist ohne seinen Staat, weil nur der ihm seine Rechte sichern kann und er daher nicht anders kann, als für ihn zu kämpfen. Deswegen klingt für die Parteigänger Israels das Erklären dieses Zwecks wie eine Rechtfertigung Ja, es ist ja in der Tat eine Rechtfertigung. Es ist vor allem die israelische. Weil eine Staatsgründung in der modernen Welt, die Rechtfertigung schlechthin für die Entfaltung von Gewalt gegen existierende Gewaltmonopole und alle anderen Gegner ist. Allerdings mit einer Einschränkung, allerdings nur dann, wenn ein zu etablierender Staat den imperialistischen Mächten ins Konzept passt. So einer wird dann mit Geld und Waffen versorgt, wie momentan an der Ukraine zu besichtigen ist, aber das ist dann wieder eine ganz andere Frage, vielleicht ein andermal. Ein Palästinenserstaat passt jedenfalls nicht in die imperialistische Landschaft, genauso wenig wie ein kurdischer. Die Liste kann jeder mit einem durchschnittlichen Gedächtnis verlängern. Der Schrecken, den Hamas tatsächlich erzeugt hat, der besteht auch nicht in den zugerichteten Leichen und in den Entführten. Der israelische Staat hat seine höchste und letzte Existenzberechtigung nach Eigenauskunft darin, dass nur durch ihn und in ihm Juden in Sicherheit leben können, weil sie überall sonst, im Prinzip zumindest, gefährdet sind. Das stimmt zwar nicht ganz, immerhin wird der israelische Bürger beiderlei Geschlechts in schöner Regelmäßigkeit in den Krieg geschickt. Der jetzige ist die 5. Auflage gegen Gaza. Eines ist Hamas diesmal allerdings gelungen, nämlich die gründliche Demütigung des israelischen Nationalismus. Nein, Juden sind in Israel nicht in Sicherheit. Das ist spätestens dann offenkundig, wenn welche aus Israel flüchten. Das ist er nämlich, der viel zitierte 9-11-Moment für Israel. Die angesagte Rache ist dementsprechend, der aktuelle Krieg soll der letzte sein, wenn es nach Netanyahu geht, zumindest gegen Gaza. Die endgültige Erledigung von Hamas ist nur durch die Verwandlung eines Großteils des Gazastreifens in einen unbewohnbaren Trümmerhaufen zu haben. Die humanen Aufforderungen der israelischen Armee an die Bewohner zu fliehen haben nur einen kleinen Schwachpunkt. Wo sollen sie denn hin? Ins Meer? Vielleicht ist es Zeit für die Flüchtlingsrettungsschiffe Kurs auf das östliche Mittelmeer zu nehmen. Zum Schluss noch eine kleine Fußnote zur besonderen, womöglich bedingungslosen Verantwortung von Deutschland oder Österreich für Israel wegen des Völkermords an den Juden im Dritten Reich. Aha, weil wir damals die Juden umgebracht haben, deswegen müssen heute die Palästinenser bluten. Aha, Wiedergutmachung auf Kosten unbeteiligter Dritter. Aha, kein Wunder, dass Israel in den Nachfolgestaaten des Dritten Reichs populär ist. Dass man das im arabisch-muslimischen Raum überhaupt nicht versteht, im Sinn von billigt, das versteht hierzulande dann wieder auch niemand. Wie immer werden Einwände und Anregungen gern entgegengenommen auf cba.fro.at. Es wäre mir allerdings recht, wenn mit einer schönen Sitte auch mal gebrochen wird. Bisher ist es immer so, dass sich Leute, die beschweren, beim Sender anrufen und verlangen, dass die Sendung abgedreht wird. Und die, die zustimmend sich äußern, die rühren sich dann direkt bei mir. Also bitteschön, Einwände, Beschwerden, welcher Art auch immer, an mich. Es geht dann nächste Woche weiter. Jeder, der sich beschwert, kommt zu Wort. Keine Sorge. Nochmal die Adresse cba.fro.at, Podcast, kein Kommentar.
Und das war schon wieder der Salatschatten. Ihr hörtet 99:1 mit Moshe Zuckermann und Herbert Auinger mit kein Kommentar vom Freien Radio Orange. Die nächsten Salatschatten wie immer am 2. und 4. Montag im Monat. Jobst sagt Tschüss.
Salatschatten. Die dunkle Seite der Vitamine. Oh, oh, no,